oder Liebe. Der Stimm-Sinn-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Twang oder Liebe. Ich bin Anna von Stimm-Sinn und ich freue mich ganz dolle, dass du hier heute zuhörst. Denn diese Folge ist zwar die zweite Folge, aber irgendwie ist es auch die erste Folge, weil es ist die erste Folge, in der ich einen Gast hier bei mir habe. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz dolle, dass dieser Gast heute da ist. Und bevor ich verrate, wer mit mir jetzt hier so die nächste gute halbe Stunde plaudernd verbringen wird, erzähle ich einfach mal ein bisschen von diesem Match. Also, mein Gast kommt gebürtig aus Detmold, lebt jetzt aber hier in Köln. Er hat an der Hochschule für Musik und Tanz Lehramt Musik studiert und außerdem Latin Percussion. Er ist seit 2012 der Leiter des Jazzchors der Uni Bonn und hat mit dem schon ganz tolle Preise gewonnen, unter anderem den Deutschen Chorwettbewerb und das Aarhus Vocal Festival. Er ist Stimmbildner und Vocal Coach, unter anderem vom Bonner Jazzchor, von der A Cappella-Gruppe Basta und noch von ganz vielen anderen Chören und Ensembles in ganz Deutschland. Er ist auch selber auf der Bühne als Bariton und Beatboxer seit 2015, zum Beispiel von dem Vokalensemble Sound Escape. Da hat er auch tolle Preise gewonnen, nämlich in Aarhus einen dritten Platz, im Leipziger A Cappella-Wettbewerb einen dritten Preis, bei Vokal Total in Graz einen dritten Preis gewonnen. Also der räumt richtig ab. Außerdem arrangiert er für Chöre und für Vokalensembles, unter anderem für Vocal Journey, für Voices in Time, für den WDR-Rundfunkchor, für den WDR-Kinderchor. Und seit 2018 ist er auch noch Berater und Coach bei der Fernsehsendung Der beste Chor im Westen. Falls ihr jetzt immer noch nicht wisst, wer dieser Mensch ist, wer mein erster Gast hier heute ist, dann kann ich euch noch verraten, dass er ein ganz wunderbarer Kollege ist, den ich schon seit dem Studium kenne und außerdem ein sehr angenehmer Zeitgenosse und dass ich ganz, ganz, ganz dolle froh bin, dass er heute hier ist. Mein erster Gast, herzlich willkommen, Jan Hendrik Herrmann.
Hallo Anna.
Wie schön, dass du da bist, wie schön, dass du hier direkt um die Ecke wohnst, ja, und wir hier zusammen im Stimm-Sinn jetzt gerade sitzen können. Und wir haben gerade schon vorher festgestellt, wir sind ganz aufgeregt, wie das jetzt wohl ist mit dem Podcast hier, ja, wie das funktioniert, wie wir so ein bisschen ins Plaudern kommen und dass das hoffentlich auch für euch da draußen an den Hörgeräten spannend ist. Genau. Ja, willst du noch irgendwas sagen, bevor wir hier direkt inhaltlich einsteigen?
Ich bin total gespannt, worüber wir so reden werden jetzt in der nächsten halben Stunde. Ich weiß ja, dass es ein Thema gibt und dass wir dann aber auch sehr offen sind und mal gucken, wo uns die Diskussion so hinführt. Und ich freue mich total, fühle mich sehr geehrt, dass ich dein erster Gast sein darf in deinem Podcast.
Cool. Ja, genau. Wir wissen ja nie, wo es hingeht. Ja, also das ist auch mit Programm. Wir haben einen kleinen roten Faden und dann gucken wir einfach, wie es eskaliert, wie ich immer so schön sage, ja, weil Improvisation, genau. Ja, super. Also es geht um Polaritäten für alle, die noch nicht die erste Folge des Podcasts gehört haben. Das heißt, es geht immer wieder um Gegensätze, um Spannungsfelder, in denen wir uns bewegen. Wir im Sinne von wir Sänger, wir Musiker, wir Künstler, wir Menschen. Und jeder von uns hat so ganz eigene Polaritäten, die sich vielleicht auch schon länger durch unser Leben ziehen oder die mit unserer Arbeit zu tun haben. Und die wie so eine Brille sind, durch die man schaut auf die Welt und auf das, was man tut. Und damit wir den Jan Hendrik ein bisschen kennenlernen, frage ich einfach mal ganz offiziell, Jan Hendrik, was ist dein Twang oder Liebe?
Das finde ich total schwierig grundsätzlich zu entscheiden, weil es so viele Twangs oder Liebes gibt. Es gibt so viele Polaritäten, die mich beschäftigen. Und im Vorfeld habe ich lange darüber nachgedacht, welches wohl das interessanteste Polaritätenpaar sein könnte für den Podcast. Und ich habe mich dann entschieden für das Spannungsfeld zwischen kontrollierter Probe als Leitungsperson, als Verantwortlicher für ein Ensemble und auch zusehen zu müssen, dass alles zur richtigen Zeit fertig geprobt ist und bereit ist fürs Konzert. und aber auch einer Selbstverantwortung, die ich versuche wieder in den Chor zurückzugeben und auch Spielräume zu eröffnen und Möglichkeiten zum Erforschen und zum Erfahren zu eröffnen, was oft viel mehr Zeit braucht. Und das sind so, das ist ein Spannungsfeld, was sich dazwischen auftut, in dem ich immer wieder hin und her schwimme, mal mehr zu einem Pol, mal mehr zum anderen Pol. Und auch da selber noch nicht den richtigen Weg gefunden habe für mich, aber dauerhaft versuche, das auch für das jeweilige Ensemble, für den jeweiligen Chor, für die jeweilige Situation richtig auszuloten.
Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie das so konkret aussieht. Also vielleicht erstmal die eine Seite, ja, die ist egal, mit welcher du anfängst, also diese geplante Seite, wo klar ist, wir haben den nächsten Konzert oder einen Wettbewerb vor der Nase, ja, Dinge müssen fertig werden, ein Song soll einfach auch mal stehen, ja, und dann zu beschreiben, und wie ist die andere Arbeit? Wie ist das, wenn mehr Freiheit drin ist, wenn du die Leute mehr einbeziehst, auch in ihrer Kreativität? Also stelle ich es mir jedenfalls vor, wie du so arbeitest und so. Magst du ein bisschen darüber erzählen, wie das so, wie man sich das so ganz konkret vorstellen kann?
Ja, ich fange mal mit der kreativen Seite an, mit der spielerischen Seite. Ich habe festgestellt, dass meine Chöre, meine Ensembles an einen Punkt kommen, über den sie nicht hinauskommen, wenn ich vorne stehe und für sie alles entscheide und sie nur noch umsetzen müssen. Das ist oft landet man an einem Punkt, wo zwar verstanden wird, wie die musikalische Gestaltung sein könnte oder sein soll, aber es liegt nicht unbedingt individuell und persönlich nah für jeden einzelnen Sänger und Sängerin. Und dann ist es schwierig, das umzusetzen und zu einer einheitlichen und organischen Gestaltung zu kommen. Und in diesem Zuge habe ich versucht, ein bisschen die Leitungsfunktion abzugeben hier und da und versucht, Möglichkeiten und Methoden zu entwickeln oder auszuprobieren, die dem Chor mehr Verantwortung geben und den Sängern und Sängerinnen erlauben, auch mehr zu spielen und mehr ihre eigene Stimme zu erfahren und auch mal zu gucken, was es überhaupt für Gestaltungsmöglichkeiten gibt, unabhängig von der, die ich mir vielleicht vorher überlegt habe. Und oft kommen im Rahmen dieser Spiele und dieser Möglichkeiten ganz, ganz tolle Lösungen zustande, die in der Gruppe des ganzen Ensembles oder des ganzen Chores viel, viel organischer und musikalischer funktionieren und ergreifender sind als das, was ich mir zuvor überlegt habe. Auf der anderen Seite steht das von mir studierte und auch zu einem gewissen Grad sozialisierte und eingeübte Prinzip von: Ich bin die Leitung, ich muss entscheiden, wie etwas gestaltet wird, und ich bin dafür verantwortlich, das auch zeiteffizient zu tun, vor allem wenn die Zeit drückt. Also wenn jetzt wirklich ein Konzert vor der Tür steht, für das jetzt dringend noch ein Stück abgesichert werden muss, oder wenn ein Wettbewerb ansteht, für den die Stücke geschliffen werden müssen, dann kann man sich diesen Zeitluxus fürs Spielen oft dann doch nicht erlauben, oder zumindest tendiere ich dazu, das zu denken, und verfalle auch ganz schnell wieder zurück in die gut eintrainierten Methoden von: Ich stehe vorne und leite die ganze Zeit an.
Ich kenne das so gut. Ja, das ist so, also wahrscheinlich jeder Chorleiter, der so ein bisschen Lust auf Lebendigkeit hat, ja, der kennt diesen Zwiespalt. Das finde ich super. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist so, da macht es gerade in mir, denke ich so, ja, genau so ist es, ja. Und da ist ja auch, also einerseits eine große Lust an der Gestaltung, aber eben auch immer wieder dieses: Oh Scheiße, wir müssen auch fertig werden fürs Konzert, ne?
Ja. Und es ist aber bei mir ganz konkret auch so, dass wenn ich selbst im Stress bin, vielleicht zu wenig Zeit für die Vorbereitung habe, dann ist das so eine Art Safety Zone, von der ich weiß, die funktioniert gut und da komme ich jetzt mal gut über eine Zeit. Ich kann mich mal trauen, unvorbereitet in eine Probe zu gehen, weil ich weiß, dass diese Art der Probenleitung unter diesen Bedingungen gut und effizient für mich funktioniert. Und es gibt auch Probenphasen, wenn wirklich Töne einstudiert werden müssen, wo das notwendig ist. Man muss aber auch, oder ich möchte immer wieder diesen Absprung kriegen hin zur kreativen Phase, wo mehr ausprobiert werden kann, wo das Stück erfahren und ertestet werden kann, wo auch Freiraum ist, mal über die Interpretation, über den Inhalt zu reden, über verschiedene inhaltliche Interpretationsmöglichkeiten und daraus resultierend über verschiedene musikalische Interpretationsmöglichkeiten, die sich manchmal widersprechen. Und manchmal aber auch nicht. Und der entscheidende Punkt ist für mich aber wirklich tatsächlich, dass in dem Moment, wo der Chor mitentscheiden darf und mitentwickeln darf, wie das Stück gestaltet wird, ist es viel, viel organischer, flüssiger, musikalischer, authentischer. Und man hat das Gefühl, dass jeder einzelne Sänger und jede einzelne Sängerin im Chor dann auch wirklich hinter dieser Interpretation steht. Und niemand nimmt sich dann mehr raus. Das ist ja auch oft so ein Problem, dass wenn man sich nicht mit dem identifizieren kann, was da gerade gesungen wird oder wie es interpretiert wird und wenn einem das sperrig vorkommt, dass man dann auch gerne mal abschaltet und die Verantwortung an die anderen, die das offensichtlich gerade gut können, übergibt. Und ich möchte natürlich versuchen, alle zusammenzubringen und alle am selben Strang ziehen zu lassen.
Was ich ganz spannend fand, war, glaube ich, der erste oder zweite Satz, den du gesagt hast, nämlich, dass es, wenn man sozusagen in dieser Safety Zone probt, irgendwann eine Grenze gibt, wo es nicht mehr weitergeht. Das finde ich total spannend und das ist ja auch was ich in meiner Arbeit immer wieder versuche, diese Grenze auszudehnen, weil ich auch der Überzeugung bin, dass einfach, wenn wir wirklich lebendig musizieren wollen, müssen wir raus aus unseren Sicherheiten. So, dann müssen wir irgendwie Risiken eingehen und dann müssen wir ins Spiel kommen. Das fände ich nochmal spannend zu hören, wie da vielleicht auch, wie die Chöre das erleben oder so. Also, Weil die wollen ja eigentlich, auch gerne in ihren bequemen, auf ihren Stühlen sitzen, mit ihren Blättern in der Hand oder irgendwann bei dir natürlich nicht mehr mit den Blättern in der Hand und die sitzen auch nicht auf ihren Stühlen, da bin ich mir ganz sicher, ja, dass die sich auch bestimmt viel bewegen und so. Aber die mal wirklich zu locken, haben die da Bock drauf?
Unterschiedlich viel. je nach Tagesform, je nach Uhrzeit, wenn es eine Probe unter der Woche abends ist, wenn alle von der Arbeit kommen, dann sind alle oft ein bisschen müde und am Probenwochenende sieht es dann ganz anders aus. Dann ist man wirklich für den Moment da und kann sich viel mehr auf Dinge einlassen. Das Alter spielt tatsächlich auch oft eine Rolle. Jüngere Chöre sind ein bisschen experimentierfreudiger und möchten gerne was ausprobieren und möchten sich auch selber oft mehr einbringen. Manche ältere Sänger und Sängerinnen sind dann auch ganz dankbar, wenn man ihnen mal sagt, was sie tun sollen und nicht diese Verantwortung tragen müssen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich sowieso einen Job habe oder in meinem Leben sehr viel Verantwortung für Dinge tragen muss, dann will ich das vielleicht tatsächlich in meinem Hobby, wenn ich abends zum Chor gehe, nicht mehr unbedingt machen, sondern bin auch ganz froh, wenn ich da mal nur sitzen muss, gesagt bekomme, welche Töne ich zu singen habe und wie ich die zu singen habe, dann kann ich mich mal zurücklehnen und kann mal für 2 Stunden alle Verantwortung abgeben. Das spielt bestimmt auch eine Rolle. Aber es entstehen doch immer wieder die spannendsten Situationen, wenn man es schafft, diese Safety Zone mal zu verlassen. Und das fällt meiner Erfahrung nach am leichtesten, wenn das im Austausch passiert, untereinander, zwischen den Sängern und Sängerinnen, wenn es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, dass man jetzt effizient und schnell die perfekte Interpretation für ein Stück findet, sondern wenn man sich mal zu zweit voreinander stellt oder in der Gruppe zusammenstellt und einfach mal beobachtet, wie singt denn eigentlich Person X diese Phrase und gestaltet diese Phrase, das mal nachahmt, das mal kopiert und dann kommt Person Y dran und man probiert nochmal eine ganz andere Gestaltung aus, die sich vielleicht ergibt. Und oft ist es dann so, dass man selbst Ideen bekommt, dass man inspiriert wird von den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, dass man viel intuitiver, auch wenn man selbst dran ist mit dem Vorsingen, vielleicht mal Dinge anbietet, ohne dass das vorher mit allen besprochen werden muss. Und in den schönsten Momenten entsteht von ganz alleine auch so ein kleiner Austausch, wo dann mal gesagt wird, oh, die Phrase, die du da gesungen hast, dieser Schleifer, der ist ja total schön, das fände ich toll, wenn wir das übernehmen könnten. Oder wie du da diesen Ton aufmachst, wie der aufblüht, das ist super schön, lass uns das doch vielleicht alle so machen. Und dann stehe ich immer außen vor und beobachte das und freue mir ein Loch im Bauch, weil das genau das ist, was ich möchte, was organisch passiert. Mhm. Und eben nicht dadurch, dass ich jetzt ganz umständlich beschreiben muss, wie dieses Crescendo denn in jedem Detail umgesetzt werden muss, sondern es passiert ganz organisch dadurch, dass man ausprobieren darf und dass man auch inspiriert wird voneinander.
Und dann ist das ja auch wirklich gefüllt und gefühlt. Ne? Das finde ich immer so wichtig, dass musikalische Parameter nicht einfach nur gemacht werden, okay, hier bin ich leise und am Ende bin ich laut, ja, sondern dass das, ja, ein Schauspieler würde sagen, gefüllt ist, was ich da mache. Ne?
Ja.
Und das ist ganz, ganz toll, dass du jetzt schon so wirklich konkret da beschreibst, wie ihr das macht, weil das ist genau dieses Dazwischen, was ich immer spannend finde bei den Polaritäten. Ne? Wir haben die eine Seite, sozusagen die eine scharf abgegrenzte Ecke, okay, wir arbeiten das, was auf dem Papier steht, ja, das, was das Arrangement braucht, wir arbeiten das, so wie das Stück am Ende vielleicht fertig sein soll, und dann auf der anderen Seite, wir machen, was wir wollen, ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, ob du auch mit Improvisation arbeitest in deinen Proben überhaupt, ne, vielleicht sogar mit freier oder rhythmisch gebundener, was auch immer, Improvisation, ja, und wie kriegen wir dann das miteinander verbunden? Mhm. Ja, das ist ja eigentlich das, wie kriegt man das lebendige Element rübergerettet dann auch in das Arrangement?
Ja, das ist auch wirklich ein Spagat, der vielen Chören, wenn ich dann zum Beispiel meinem Coaching zu Gast bin bei einem Chor, schwerfällt, das überhaupt diese Freiheit zuzulassen. Mhm. Ganz oft, also natürlich muss man dann irgendwann mal verbindlich sagen, wie es denn nun gemacht werden sollte oder zumindest rückmelden, wenn es so ist, wie man es gerne hätte. Mhm. Aber es ist viel leichter, auch da ein offenes Feld zu lassen für Aufführungen zum Beispiel. Da muss dann tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden, wie offen man selber in einem Konzert sein möchte und das zuzulassen, wenn dann die Nervosität dazu kommt und je nachdem, was für ein Typ man natürlich auch selber ist. Aber ich finde, Konzerte in meiner Erfahrung, vor allem mit dem Jazzchor der Uni Bonn, sind viel lebendiger und schöner und der Chor liefert weniger ab, wenn es da einen Freiraum gibt. Wenn nicht die Phrase jedes Mal hundertprozentig gleich sein muss und die Aufgabe für das Konzert weniger ist, so eine Checkliste im Kopf abzuarbeiten, wie denn jetzt alles richtig gestaltet werden muss, sondern wenn die Aufgabe eigentlich ist, seid in Interaktion, hört aufeinander, reagiert aufeinander und gestaltet proaktiv die Phrasen. Und das ist dann schnell ein Bereich, der sehr viel in Kommunikation, in Gruppenwahrnehmung, in weitestem Sinne Bühnen- oder Theaterpräsenz geht, dass ich auch trainiert oder geübt habe, auch in so einer Stresssituation meine Antennen offen zu lassen und auf die Angebote, die aus dem Chor kommen, zu reagieren. Und die schönsten Konzerte, die wir hatten, sind die, wo ich eigentlich nur noch vorne stehen musste und diese Fülle, dieses Füllhorn an Angeboten mit kleinen Gesten als Dirigent zusammenführen musste. Und die anstrengendsten Konzerte sind immer die, wo ich das Gefühl habe, jede Sekunde hängt an mir. Wenn ich nachlässig bin, wenn ich nicht voll auf Zack bin, wenn ich jetzt nicht genau zur richtigen Zeit das richtige Zeichen gebe, dann im schlimmsten Fall fällt das Stück dann auseinander. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber wenn die komplette Verantwortung so bei einem selbst liegt und alle einen angucken, wie die Erdmännchen voller Erwartung, dass man doch jetzt alle am besten gut durch dieses Konzert schifft, dann ist das eine sehr, sehr für alle, glaube ich, unangenehme Situation. Und dieses spielerische Element auch in der Gestaltung im Konzert zu haben, auch mit dem Wissen, ja, es kann mal was schief gehen, aber es ist kein Weltuntergang, wenn mal was schief geht. Mhm. Wenn man diese Antennen offen hat und aufeinander reagiert, kommt man auch viel schneller wieder zusammen, als wenn man dann die Ohren zuklappt, in den Scheuklappenmodus geht und aufhört zu singen, in der Hoffnung, dass irgendjemand das Stück rettet. Insofern versuche ich, dieses Spielfeld auch in die Konzerte zu nehmen. Aber ich sage natürlich auch, so wie ihr es gerade gesungen habt, ist eine super Version. Das ist die perfekte Version. So hätte ich es gern jetzt immer. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Sänger und Sängerinnen viel besser abspeichern können, weil sie es erlebt haben. Mhm. Und es verhindert, dass man die ganze Zeit eigentlich in den Proben und im Konzert nur der vermeintlich perfekten Version eines Stückes hinterherhechelt, die es ja rein rechnerisch alleine schon nicht geben kann. Mhm. Bei einem Chor von 50 Leuten, wenn jeder einen Gutschein für 10 Fehler im Konzert hat, dann kann man das ja mal ausrechnen, dann wird wahrscheinlich kein Stück komplett fehlerfrei sein. Ja. Deswegen ist es eigentlich nur, finde ich immer, frustrierend, nach der perfekten Version zu suchen oder das perfekte Konzert hinzubekommen, unter diesem Gesichtspunkt. Mhm. Für mich ist ein perfektes Konzert, wenn das Ensemble total im Fluss ist, sehr aufmerksam miteinander interagiert und musiziert, weil es dann einfach viel lebendiger ist. Mhm. Das ist aber auch da, das ist, glaube ich, für jedes Ensemble wichtig, den eigenen Weg zu finden, wie man die Brücke von diesem spielerischen, offenen Herangehen in die Verbindlichkeit schafft. Mhm. Manche brauchen es mehr, manche brauchen das weniger. Mhm. Manche halten es wirklich schwer aus. Mhm. Manche wissen auch in den Coachings oft gar nicht, wofür das eigentlich da ist, bis ich dann mal ganz explizit das an einem Beispiel erkläre oder demonstriere.
Ja. Wow, cool. Voll. Also da kriege ich direkt Lust auf Chormusik. Ich bin ja, also ich leite natürlich auch ab und zu mal Chöre und so, aber ich bin jetzt nicht so chorzivilisiert, sage ich mal, ja, dass ich sage so, boah, Chor, das ist so mein Element, aber das ist natürlich, das hat schon eine unglaubliche Kraft, ja, wenn so 50 Leute wirklich miteinander sich verbinden, ja, und so höre ich das auf jeden Fall, das, was du erzählst, wenn dieses spielerische Element auch Platz hat, dann passiert das automatisch, die Interaktion und das einfach wirklich der Chor zu einer Einheit wird, nicht im Sinne von alle machen das Gleiche, sondern jeder bringt sich auf seine Weise ein und das, was entsteht, ist einfach viel größer als das, was jeder einzeln machen könnte. Das,
absolut.
Das klingt total toll.
Das Spannende ist, dass wenn man anfängt, so eine gewisse Offenheit und so ein Experimentieren mit in die Chorprobe zu bringen und mal die Sänger und Sängerinnen miteinander konfrontiert, dann kommt sofort ein Austausch zustande und alle fangen an zu lachen und zu grinsen und dann entstehen, natürlich geht auch mal was in die Hose und natürlich funktioniert nicht immer alles sofort, aber es wird gar nicht mehr so dramatisch als Fehler reflektiert, sondern es ist mehr eine Erfahrung, die man macht und man findet gemeinsam zu einer Lösung. Und das ist immer wieder bemerkenswert. Man kann sehr, sehr effiziente und stringente Proben haben, die wirklich nur von vorne geleitet sind und schafft sehr, sehr viel in der Probe und ist erschrocken, wie viel in der nächsten Woche wieder vergessen wurde. Und dann gibt es Proben, wo man gefühlt gar nicht so viel schafft an reinem Material, wo aber so viel experimentiert oder mit dem Material experimentiert und gearbeitet wird, was viel besser hängen bleibt und was viel mehr Spaß macht. In dem ersten Beispiel kommen dann wahrscheinlich alle ein bisschen ernster aus der Probe und haben das Gefühl, gut gearbeitet zu haben. Wobei das ja auch nicht immer zum Arbeiten da ist. Und im zweiten Beispiel kommen alle meistens total euphorisiert und vor allem als Gruppe aus der Probe und nicht als 50 Einzelsänger, die sich gerade intensiv mit ihren Noten beschäftigt haben, sondern als Gruppe, die gerade was Schönes gemeinsam erlebt haben. Und man darf ja nicht vergessen, dass egal auf welchem Niveau man singt oder auch instrumental spielt in dem Ensemble, sobald man sich dazu entschließt, in einer Gruppe zu musizieren, entschließt man sich halt auch dazu, in einer Gruppe zu musizieren, und das impliziert immer die Interaktion und das impliziert eigentlich immer, dass man mit anderen Menschen etwas zusammen entstehen lassen möchte. Wer das nicht möchte, tendiert vielleicht eher dazu, solo zu musizieren. Aber es ist dann doch immer wieder erstaunlich, selbst wenn man in Chören oder Ensembles arbeitet, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass dieser Austausch und die Interaktion in den Proben oder auch im Konzert stattfinden darf. Zu ganz verschiedenen Anteilen.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ja, genau. Wir bleiben ja noch ein bisschen in diesem Feld sozusagen, aber lass uns mal gucken. Die Menschen, die mich kennen, ja, die sich schon ein bisschen mit meiner Arbeit beschäftigt haben, die werden schon ganz viel wiedererkannt haben, ja, von den Dingen, die ich irgendwie auch gut finde, wofür ich stehe in meiner Arbeit. Aber ich fände es nochmal spannend, von dir zu hören, was haben wir zwei denn gemeinsam? Das fände ich nochmal zu gucken. Und dann gucken wir auch gleich mal, was unterscheidet uns denn eigentlich?
Ja, diesen Ansatz haben wir, glaube ich, auf jeden Fall gemeinsam, wobei wir da auch direkt zum Unterschied kommen, weil du da viel konkreter und viel, viel konsequenter bist als ich, in dem Sinne, dass ich nämlich ganz oft mir eine Scheibe versuche, von dir abzuschneiden.
Wirklich?
Ja, nämlich, ich meine, wir haben ja zu Studienzeiten auch mal gemeinsam in einem Ensemble gesungen und ich kann mich noch erinnern, dass wir waren da für mich diese Polarität. Ich war da damals noch viel mehr auf der Seite von, ich muss meine Noten können. Aha. Und Intonation und Groove und Timing, es ist alles so eine technische Sache. Und du warst immer total glücklich, wenn wir in Kommunikation gekommen sind und mal eine schöne Gestaltung für so ein Stück gefunden haben.
Ist lustig, weil ich habe mir nämlich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was uns miteinander verbindet oder wo wir uns ähnlich sind. Und da habe ich auch gesagt, ja, das Ensemble, das ist irgendwie auf jeden Fall was, wo wir eine Zeit miteinander geteilt haben.
Genau.
Ja? Und das muss ich jetzt einfach mal so erzählen. Ich glaube, das habe ich noch nie so gesagt, aber ich fand es irgendwie ganz witzig hier jetzt für diese Gelegenheit. Da kam gerade der Erik Sohn, kam gerade an die Musikhochschule und überhaupt hat es gerade erst angefangen, dass es A Cappella-Ensembles so gibt. Und da gab es eben dann verschiedene Ensembles und wir, ich habe immer gesagt, wir sind so ein bisschen das Nerd-Ensemble. Ne? Wir waren alle so ein bisschen speckig und so mit Brille. Ja? Wir waren jetzt nicht so die, die man so vorne auf die Bühnenkante gestellt hat, wo man gedacht hat, so boah, tolle Menschen, tolle Stimmen, ja, perfekte Performance. Ja? Sondern wir haben uns irgendwie immer, wir haben uns gut verstanden, wir haben auch total viel Freude gehabt. Und das war für mich immer ein sehr, das war für mich auch so eine Polarität irgendwie, die ich da so erlebt habe im Studium einfach. Ja? Und ja, spannend, dass... ja, was so aus jedem von uns dann so geworden ist, das fiel mir nur jetzt nochmal gerade so ein. Ja. Und ist interessant, dass du das da so schon so erlebt hast, dass ich immer so mich über diese Kommunikationsmomente einfach auch besonders gefreut habe, weil in dem Moment war mir das auch noch nicht klar. Mhm. Also ich glaube, ich habe das schon immer genossen auch, aber ich glaube, ich konnte das einfach das andere nicht. Also weißt du, ich konnte einfach nicht mich an den musikalischen Parametern so orientieren. Ich glaube, ich war einfach nie technisch oder von meiner Aufmerksamkeit in der Lage. Ja, so. Das heißt, ich bin einfach immer von der anderen Seite gekommen. Ja, so.
Interessant, bei mir war es wahrscheinlich, auch das habe ich damals nicht bewusst reflektiert, aber wahrscheinlich genau umgekehrt, dass dieses Beharren auf technischen Aspekten bietet einem natürlich die Möglichkeit, das in gewisser Weise von sich fernzuhalten. Ne? Und es ist natürlich auch eine Safety Zone, zu sagen, ich zeige gar nicht so viel von mir. Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein großes Thema, dass ich auch ein sehr schreckhafter Mensch bin, möchte ich meinen. Und durchaus den Mut manchmal brauche, überhaupt in dieses Spiel zu gehen und auch die Bereitschaft zu haben, mich selbst zu zeigen mit Dingen, die ich tue oder mit einer Interpretation und hinter einer Interpretation zu stehen. Und ich denke, dass das damals auf jeden Fall eine große Rolle für mich war, dass mir das einfach schwer gefallen ist. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich so sehr an diesen technischen Parametern festgehalten. Und im Laufe der Zeit habe ich halt zunehmend mehr festgestellt, dass das aber eine Grenze hat. Mhm. Und dass ich, wenn ich musikalisch weiter wachsen möchte und wenn ich als Leitungspersönlichkeit weiter wachsen möchte und andere Gruppen wirklich dahin führen möchte, dass sie ihr musikalisches Potenzial noch viel mehr ausleben können, ohne dass es sich nach Arbeit anfühlen muss oder ohne dass sie ausgebildete Musiker und Musikerinnen sein müssten, die genau wissen, wie Intonation, Groove, Timing, Blending und so funktioniert, dann müsste ich über diesen Schatten springen und eben mehr ins Spiel gehen. Und diese Art hast du für mich einfach immer schon vorgelebt im Gesangsunterricht und in deiner Art zu musizieren. Und das war für mich auch wirklich schwer, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe es auch bis heute nicht in dieser Konsequenz geschafft, wie du es schaffst, und finde das nach wie vor beeindruckend. Aber ich taste mich da Schritt für Schritt dran und probiere da auch so meine Inspiration aus verschiedenen Quellen zu bekommen. Aber insofern ist das, glaube ich, bei uns beiden tatsächlich sowohl das Verbindende als auch das trennende Element, je nachdem, wie man es betrachtet.
Ja, total spannend. Weil, also ich glaube, ich habe meine Art zu musizieren ist daraus entstanden, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich kann nie mithalten mit dem, was andere Leute können. Ja? Ich habe kein stabiles Groove-Gefühl, ich habe eine scheiß Intonation jetzt mal, ja? Zumindest als ich angefangen habe zu singen. Ja, das hat sich auch nach und nach, Gott sei Dank, ein bisschen gelegt. Ja? Ich bin total schlecht darin, Stücke zu lernen, ja? Dinge abrufbar wiederzugeben. Da bin ich einfach nicht gut. Und daran arbeite ich immer wieder auch hart. Aber das andere macht mir halt einfach viel mehr Spaß und das fällt mir leicht.
Ja.
Und ja, es ist im Grunde die gleiche Polarität, andersrum gewichtet sozusagen. Ne?
Genau.
Ach, total spannend, ja.
Und es hat einfach auch einen ganz tollen Effekt auf diesen ganzen Bereich Bühnenpräsenz auch. Ne? Mhm. Also das ist natürlich in populärer Musik nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil ja alltägliche Emotionen oft im Zentrum eines Stückes stehen. Das also stimmt, etwas, wo wirklich jeder einen Anknüpfungspunkt auf emotionaler Ebene hat. Und das ist ja auch etwas, was wir rüberbringen wollen. Also wir können natürlich einen Popsong technisch perfekt singen, aber er wirkt dadurch sofort musikalisch-emotional neutraler als wahrscheinlich in jeder anderen Stilistik. Gerade weil das Material halt, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, überschaubarer ist.
Ja.
Es ist halt nicht diese technische Virtuosität, hinter der man sich auch verstecken kann, sondern wenn diese emotionale Ebene da fehlt, dann ist auf einmal nur noch sehr, sehr wenig da, was man glänzen lassen könnte. Und da habe ich halt super viel Spaß dran gewonnen im Laufe der Zeit. Mhm. Und das bekomme ich halt nicht, wenn ich die ganze Zeit nur technisch arbeite.
Ja.
Dann kann ich das Stück zwar vielleicht brillant singen, aber niemand im Chor wird, niemand im Publikum wird ein Tränchen verdrücken oder wird total berührt aus dem Konzert gehen.
Mhm.
Und wenn ich selbst in der Lage bin, auch als einzelner Chorsänger, wenn ich in einem größeren Zusammenhang musiziere und aber merke, ich habe einen Einfluss darauf, ich darf meine Interpretation haben, ich darf das interpretieren, wie ich möchte, und es kommt zusätzlich mit der Interpretation und dem individuellen Ansatz der anderen zusammen und es bildet ein großes Ganzes, das auch noch mehr ist als die Summe der Einzelteile, dann ist dieses Gänsehautgefühl, was man da entstehen lässt, nochmal viel, viel größer. Auf beiden Seiten, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum.
Ja, und darum geht's, also jedenfalls mir.
Ja. Ja.
Weil das sind die Momente, wo wir einfach, wo wir wissen, deswegen mache ich das. Ja? Deswegen stehe ich auf der Bühne oder deswegen gehe ich ins Konzert, je nachdem, auf welcher Seite ich gerade bin. Ja?
Ja.
Aber das sind die Momente, um die es geht.
Halt, ja.
Ne? Und im Grunde genommen sind wir da schon quasi bei dem dritten Teil, ja, unserer kleinen Reise, nämlich: Wenn du jetzt mal so in die Welt da draußen rausguckst, ja, in die Chorwelt, in die Musikerwelt, in die Sängerwelt, was gibt es für Dinge vielleicht, die auch mit diesem Spannungsfeld zu tun haben, die dich glücklich machen, die dich begeistern? Und auf der anderen Seite, wo gibt es vielleicht Dinge, wo du denkst, ach Gott, oh Gott, oh Gott, ja, wo du das Gefühl hast, da läuft irgendwie was nicht richtig, da läuft irgendwie was schief und ja, das ist so, wie wenn wir jetzt nochmal den Blick ein bisschen weiter öffnen. Wie ist denn das in der Welt da draußen?
Ich habe den Eindruck, das habe ich mich auch vor unserem Podcast-Termin heute schon gefragt, inwieweit du diesen Polaritäten, dieses Polaritäten-Thema jetzt auch in Bezug auf die aktuelle Zeit gewählt hast, weil ich dachte, oder mir ist aufgefallen, dass so eine angespannte Situation wie die der Pandemie jetzt gerade in meiner Wahrnehmung ganz stark dazu führt, dass dieses Dazwischen verloren geht.
Ja.
Ich habe das Gefühl, es gibt viel mehr Polaritäten und es gibt viel mehr Menschen, die sich sehr gerne auch in eine Polarität, auf einen Pol einteilen. Und es gibt sehr viele Menschen, die zunehmend mehr das Bedürfnis nach klaren Schubladen haben und andere Menschen, Situationen, Lebensumstände, was auch immer, liebend gerne auf diese Pole verteilen. Und dieses große Feld dazwischen, das ist großzügig ausgelassen, zunehmend mehr. Und da habe ich das Gefühl, dass die Pandemie da so eine Tendenz verstärkt, die wahrscheinlich vorher schon da war, die ich aber im Sinne von im Sinne der Auseinandersetzung miteinander sehr, sehr bedenklich finde. Weil es ist halt nicht schwarz und weiß. Also wir sind alle nicht schwarz und weiß in keiner Hinsicht, sondern es gibt immer sehr, sehr viele Abstufungen dazwischen. Dann gibt es ja auch noch Farben, die man nicht vergessen sollte. Und das finde ich aber auch spannend zu erleben. Also die Möglichkeit zu bekommen, Menschen jeden Tag neu kennenzulernen oder einen neuen Aspekt kennenzulernen, mit Menschen diskutieren zu können. Und man muss nicht immer einer Meinung sein. Man muss sich auch am Ende einer Diskussion nicht auf ein richtig oder falsch einigen. Aber der Prozess ist halt so wertvoll. Und dieser Prozess liegt halt dazwischen. Das sind die Momente, an denen man wächst. Und ich empfinde das so, dass alles, was gesellschaftlich relevant ist, bildet so eine Chor- oder Orchester- oder Bandgemeinschaft im Kleinen ab. Man hat da immer so seine Bedürfnisse, seine Wehwehchen, und man hat natürlich auch seine Macken und seine Stärken und Schwächen, und die prallen manchmal aufeinander. Und mir fällt immer auf, dass, zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht habe ich da auch schon eine Brille auf, aber ich habe das Gefühl, dass Chöre, die mehr leitungszentriert sind, wo man sich weniger miteinander auseinandersetzt, im Chor untereinander, dass es da mehr Reibungen gibt, persönliche Reibungen, die nicht aufgearbeitet sind und eigentlich nur zu Spannungen führen. Und ich habe das Gefühl, dass in Chören, in denen eine interaktive Arbeit passiert, wo man sich mehr miteinander auseinandersetzt, dass diese Reibungen da nicht unbedingt weg sind, aber dass die einen ganz anderen Wichtigkeitswert bekommen, im Sinne von, sie werden unwichtiger. Man hat etwas, man findet trotzdem etwas, was man gemeinsam hat. Man hat Situationen, in denen man diese Reibung auch für einen Moment mal hinten anstellen muss, damit man jetzt halt zu einer gemeinsamen Lösung dieser Stelle kommt oder damit man das Stück im Konzert gemeinsam schön, schön interpretiert. Und ich habe das Gefühl, sie sind dann weniger wichtig oder sie werden auf einer anderen Ebene vielleicht nochmal nachsichtiger behandelt, weil man andere Aspekte des Menschen kennenlernt und eine, etwas, was man gemeinsam hat, etwas, was man gemeinsam entstehen lässt, was diese Macken oder diese Stärken und diese Schwächen oder alles, was da so mit reinkommt mit jeder Person, einfach weniger dramatisch werden lässt. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das man gut mit in den Tag außerhalb der Chorprobe mit übernehmen kann. Insofern ist es ja, Chor ist für mich Gesellschaft, wie man so schön sagt, in a nutshell.
Ja, ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Im Grunde genommen die Arbeit, die du mit den Chören machst, ne, immer wieder dieses Suchen von dem Dazwischen, das ist ja, das nehmen die Menschen ja dann auch mit nach Hause aus der Chorprobe.
Ja.
Ne? Also da glaube ich schon, dass wir, die wir mit Menschen arbeiten, auf diese Art und Weise, dass wir eben immer wieder in Kommunikation gehen, dass wir die Lebendigkeit suchen, dass wir die gemeinsame Freude suchen, dass wir eben keine Angst vor Reibungen haben und so, dass jeder von denen das mitnimmt in seine Familie, in sein Umfeld, was auch immer, in seine Studierendengruppen, was auch immer. Und da wie auch sozusagen im Chor Fähigkeiten erwirbt, meistens ohne, dass die Menschen das merken, ja, die aber unserer Welt auf jeden Fall total gut tun.
Ja. Ja.
Und einfach das erlebt, dass das auch zu was führt.
Ja. Ne?
Dass die Menschen erleben, es gibt was anderes, als einer sagt, was alle anderen zu tun haben. Sondern es gibt noch, das ist manchmal nötig, aber manchmal gibt es eben auch andere Möglichkeiten der Lösungsfindung.
Ja.
Und da erlebe ich einfach auch unsere Arbeit als wertvoll für die ganze Welt da draußen. Ja? Also, dass die Menschen, die mit uns arbeiten und die das immer wieder erleben, dass die dann auch wieder sozusagen ihren Einfluss auf die Welt haben.
Ja, es ist allerdings auch wirklich ein dauerhafter Prozess. Also ich glaube, so wie ich das beschreibe, klingt es so, als wäre ich schon da, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also das ist so ich habe die Erfahrung gemacht, dass das besser funktioniert, wenn man mehr in diesem Zwischenfeld spielt und wenn man von beidem sozusagen die Vorteile nimmt von beiden Polen und sie miteinander verschmilzt. Ich tendiere aber immer wieder dazu, aus meiner Gewohnheit heraus oder auch aus meiner Tagesform, eher zu dem Kontrollpol. Und für mich ist es ein dauerhaftes Training und eine dauerhafte Übung, mich immer wieder zu erinnern, dass das eben seine Grenzen hat und dass die wirklich erfüllende Arbeit eher auf der anderen Seite passiert. Und insofern ist es eben auch meine persönliche Polarität, weil ich eben noch nicht geschafft habe, die perfekte Mischung zu finden, als auch eher auf diese Kontrollleitungs- und zentrierte Leitungspolarität zurückfalle. Aber ich glaube, in dem Moment, wo einem das klar wird, kann man das besser reflektieren und auch bewusster durchbrechen. Insofern ist es eine, auch für mein ganzes Leben, eine Erfahrung, die ich in der Musik gesammelt habe und versuche zu übertragen, weil ich merke, wie leichter und wie offener und flexibler das Leben wird. Und gerade jetzt in der Pandemie hat mir das durchaus geholfen, dass ich in der Lage bin, hin und wieder mal, nicht immer in allen Situationen, aber auch mal Kontrolle abzugeben und mal sagen kann, okay, ich kann das gerade eh nicht beeinflussen, was hier passiert. Also probiere ich durchlässig zu sein, probiere mitzubekommen, was passiert und probiere damit zu arbeiten und damit zu spielen, so gut es geht. Und
ja, und ich meine, du bist ja auch ein Mensch, ne? Und jeder Mensch, der irgendwie von sich behauptet, er hätte schon den goldenen Löffel gefunden, ja, der ist einfach, bescheißt sich selber. Ja? Also ich finde das sehr sympathisch, ja, wenn man sagt, ich bin da in diesem Spannungsfeld, aber ich bin da auch immer wieder hin und her, ja, und suche da auch immer noch meinen Weg.
Ja, ja, total.
Ja. Ja. Und ich meine, so Konzerte, ja, Wettbewerbe, die du gewinnst mit deinen Chören, das passiert ja auch nicht nur dadurch, dass wir alle miteinander mal ein bisschen improvisieren. Das muss man halt auch nochmal dazu sagen. Ja? Diese technische Seite, die Dinge auf den Punkt zu bringen, genau ein Gefühl dafür zu haben, das braucht das Stück, das ist ja eine unglaublich wichtige Qualität. Mhm. Ne? Also das passiert ja nicht, wenn wir miteinander einen Zweizeiler improvisieren und uns dabei selber total glücklich machen, ja, was ich viel mache mit meinen Leuten, ja, dass wir einfach ganz und gar uns in diese freie Schiene und wir finden jetzt mal oder wir gucken, dass die Musik uns findet, ja, das ist das andere Extrem, ja, aber damit kann man nicht den deutschen Chorwettbewerb gewinnen, ist einfach ganz klar, ja, es braucht auch da wieder beide Seiten dieser Polarität, glaube ich.
Ja, also eine gesunde Mischung.
Auf jeden Fall.
Ja. Was du eben gesagt hast, du hast über Fähigkeiten gesprochen und das fiel mir jetzt eben ein, das ist auch nochmal etwas, was mir klar geworden ist, dass es ja auch darum geht, wenn man als Gruppe auf so einer technischen Ebene besser werden möchte und eine bessere Intonation anstrebt oder eben ein besseres Blending oder andere Aspekte verbessern möchte, dass das ja oft damit einhergeht, dass die Fähigkeiten der einzelnen Sänger und Sängerinnen auch wachsen müssen. Mm. Und ich habe es oft erlebt, dass, dass sowas dann verbissen geprobt wird. Und das führt eigentlich dazu, dass man die Lust daran verliert, sich an diesen Elementen, sich damit auseinanderzusetzen. Und so ein spielerischer Ansatz fand ich da auch total, total gewinnbringend einzusetzen, dass die Sänger und Sängerinnen wirklich erleben können und selber hören können, wie klingt denn eigentlich eine gute Intonation, ein sauber gesungener Akkord, weil in einem Konzert, also ich kann dem Chor nicht rückmelden, wie sie die Intonation zu verbessern haben. Das ist ganz oft so, wenn man irgendwie eine Stelle probt und man bricht ab, dann wird man ganz, ganz aufmerksam angeschaut, weil jetzt dann eben in der klassischen Chorleitungssituation die Feedbackphase kommt und dann habe ich immer den Eindruck, ich habe da so 50 kleine Erdmännchen vor mir sitzen, die jetzt darauf warten, dass man ihnen die Insekten, das Futter vor die Nase wirft. Und wenn ich jetzt aber sage, Stimme XY war zu tief oder Stimme Z war zu hoch, dann bringt mir das nichts. Dann können die das zwar korrigieren, aber das nächste Mal, wenn wir an dieselbe Stelle kommen, dann werden sie wieder mich brauchen, um das zu korrigieren. Mhm. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass alle Sänger und Sängerinnen selbstständig erkennen können, wann die Intonation gut ist oder wann sie nicht so gut ist und in der Lage sind, das zu verbessern. Mhm. Und das beruht für mich auf Erleben.
Ja.
Und dabei ist es völlig egal, wie bewusst das erlebt wird. Also es gibt Leute, die sagen dann halt, ja, da war jetzt die Dur-Terz irgendwie so und so viel Cent zu tief. Es gibt aber auch ganz viele Leute in meinen Chören, die überhaupt nicht wissen, ob sie zu hoch oder zu tief sind. Die hören auf einer unbewussten Ebene nur einfach, das passt irgendwie nicht, das rastet nicht. Dann machen sie was und dann ist es besser.
Mhm.
Und das ist eine spielerische Ebene, auf der auch diese Fähigkeiten wunderbar aufbauen können. Ich mache zum Beispiel auch ganz gerne manchmal Übungen mit dem Metronom, wo dann das Metronom zum Beispiel aufs dritte Triolenachtel gestellt wird. Und dann soll
das bewundere ich ja, sowas. Ja, da erzähle ich immer allen Leuten von. Ich habe einen Kollegen, der macht mit dem Chor arbeitet, der mit dem Metronom und dann auch so schräge Zählzeiten und so. Ja, super,
das ist
großartig.
Ich war, als ich es zum ersten Mal probiert habe, selbst nicht sicher, ob es funktionieren würde. Aber das Interessante ist, wenn das Metronom aufs dritte Triolenachtel läuft und man aber ganz normal dazu singt, also ne, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht, wenn ich das die einzelnen Sänger und Sängerinnen bitten würde zu tun.
Mhm.
Aber im Kollektiv, als Chor, funktioniert das erstaunlich gut. Und das Timing, die Intonation und das Blending in der Gruppe ist viel stärker als das der einzelnen Sänger und Sängerinnen, aber sie erleben das halt als Gruppe.
Mm.
Und sie merken auch, dass es einen Einfluss hat, wenn sie in dem Zusammenhang eben schneller werden oder langsamer werden. Und diese Erfahrung auf Erleben ist für diese Kompetenzen oder Fähigkeitserwerb auf so einer spielerischen Ebene, glaube ich, viel nachhaltiger und selbstständiger, als wenn ich immer vorne stehe und nur zurückmelde, ihr seid zu hoch, ihr seid zu tief, ihr seid zu langsam, ihr seid zu schnell. Weil genau dieses Korrektiv befindet sich halt in diesem Spannungsfeld.
Ja, und da sind wir definitiv wieder ganz auf einer Wellenlänge, würde ich sagen, ja, weil das ist genau das, was ich immer wieder sage. Die Leute müssen das erleben, das hilft denen gar nichts, wenn man denen das erzählt.
Ja.
Die müssen das für mich sogar körperlich spüren, ja, das ist fast wie so ein körperliches Einrasten. wenn Harmonien mal wirklich übereinander kommen, wenn wirklich Groove passiert. Super cool. Wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Das war total spannend. Ich freue mich total, dass wir auch tolles Thema ausgesucht, ja, dass wir darüber uns ausgetauscht haben. Und jetzt habe ich noch, das habe ich mir so ausgedacht, dass ich das in jeder Podcast-Folge machen möchte, so ein paar Schlagworte, ja, wo man einfach mal sagt, das oder das. Und du darfst aussuchen, ja, einfach damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen und einfach ein bisschen ja, lustig so ein Blitzlicht vielleicht nochmal kriegen. Und das werden immer die gleichen 6 Dinge sein, die ich meine Menschen frage, meine Gesprächspartner frage. Und die letzte Frage, nein, die allerletzte Frage verrate ich jetzt noch nicht, weil das wird immer die gleiche sein, aber die vorletzte Frage, ja, die suche ich quasi per Zufall für jeden Einzelnen aus. Und genau, wir gucken mal, was passiert. Also, es geht los. Süß oder salzig?
Süß, und zwar Schokolade.
Detail oder das Ganze?
Oh, das ist so ein, das ist die Mischung. Da könnte ich mich nicht entscheiden.
Risiko oder Sicherheit?
Ich möchte mehr Risiko, aber nein, ich möchte, ja doch, ich möchte mehr Risiko, aber ich bin eher auf der Sicherheitsseite.
Chor oder Solo?
Chor.
Ekstase oder Stille?
Stille.
Stadion oder Wohnzimmerkonzert?
Oh, ich würde gerne mal ein Stadionkonzert auf der Bühne erleben. So ist nicht, aber so auf Dauer finde ich, glaube ich, Wohnzimmerkonzert erfüllender.
Okay, jetzt die spezielle Frage. Mäusespeck oder Lakritz?
Finde ich beides, ehrlich gesagt, eklig.
Und jetzt natürlich die ultimative Frage. Twang oder Liebe?
Dann würde ich mich für den geliebten Twang oder die getwangte Liebe entscheiden.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Jan-Henrik, dass du hierher gekommen bist. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Rückmeldungen von allen Menschen, die diese Podcast-Folge hören. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr uns irgendwas schreibt, was kommentiert. Und genau, ich freue mich auf viele weitere Folgen Twang oder Liebe mit anderen tollen Gästen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Tschüss.